Ja, hallo. Ich freue mich, jetzt zum dritten und letzten Mal Manuluksche ankündigen zu dürfen und begrüßen zu dürfen nochmal. Nach dem Workshop und der Präsentation des Films und der Diskussion des Filmspaces konnten wir Sie auch gewinnen, einen Vortrag heute noch zu halten über Ihre künstlerischen Arbeits- und Herangehensweisen. Für die, die jetzt noch nicht da waren bei den anderen Malen, werde ich noch kurz noch mal was zu Ihrer Person sagen. Manuluk studierte Kunst in Wien und Bangkok seit Mitte der 1990er Jahre, arbeitet sie als interdisziplinäre Künstlerin und Filmemacherin in London und Wien. 1999 gründete sie Ambiente Wienet, eine unabhängige, interdisziplinär arbeitende Initiative in London, die unterschiedliche Projekte in den Bereichen Netzkultur, Film und neue Medien umsetzt. Ihre Arbeiten wurden international in Ausstellungen und auf Festivals gezeigt, so etwa 2007 auf dem Ars Electronica Festival in Linz, 2008 im Centre Pompidou Paris und im IBM Center in New York. Manuluks künstlerische Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss neuer Technologien auf das soziale und urbane Leben sowie deren politischen Implikationen. Mit unterschiedlichen Strategien beleuchtet sie die Macht- und Kontrollstrukturen, die unserem technologisierten von Datenspuren geprägte Leben immanent sind. Dabei geht es nicht nur um die Hinterfragung der jeweiligen Technologien, sondern auch um deren gesetzliche Bestimmungen, insbesondere in ihrem Leben um das britische Datenschutzgesetz. Ich freue mich, in Ihrem folgenden Vortrag jetzt ausgehend von Faceless noch weitere Aspekte Ihres Schaffens kennenzulernen und auch ganz zentrale theoretische Auseinandersetzung mit Überwachung, Privatheit und Öffentlichkeit für Ihre künstlerische Praxis.
Ja, danke für die Einladung und die Einführung. Ja, in meinen Arbeiten spielt Technologie zwar eine zentrale Rolle, aber insofern, als dass ich versuche kritisch zu beleuchten, warum unser Fortschrittsglaube, unsere Idee von Fortschritt so technozentrisch formuliert ist. Mich eben seit Abschluss meines Kunststudiums eben sehr für Datennetzwerke interessiert. Als künstlerisches Ausdrucksmedium, aber eben auch in einem weiteren Begriff, dem der Netzkultur. Dieses Interesse hat sich dann ausgeweitet in generellen Interesse in Infrastruktur und die Rolle, die diese Netzwerkstrukturen in der Bildung oder auch Selbstwahrnehmung einer Gesellschaft spielen. Insofern habe ich mich nicht nur mit technologischen Netzwerken beschäftigt, sondern eben auch mit sozialen oder solchen anderen Natur wie ein nächstes Projekt wird sich die Kanäle, das Kanalsystem, das historische Kanalsystem oder Wasserwege in London annehmen. Ich fliege dann schnell durch ein paar schnell. Nun, ich wollte Ihnen ein paar Bilder zeigen von einer älteren Arbeit, bei der es darum ging, die Datenspuren, die eben unser Verhalten in den digitalen Netzen, in diesem Fall ein Mobiltelefonnetz hinterlässt, zeigt. Aber ja, ich wurde ja sowieso gebeten, mich zu beeilen, also bestimmen wir das. Also das erste Bild, das Sie auch gesehen haben, das war eine performative Piece, wo wir eben live Location Data und SMS Nachrichten von Handys als Performance Space live in einem Theater gemappt haben, also sonifiziert und visualisiert haben. Das Projekt war 8-9 Jahre alt. Da war den meisten eben noch nicht bewusst, dass sie mit jedem Schritt und Tritt auch ihre Location bekannt geben. Wenn man eben ein Handy in der Hosentasche trägt, Ja, also ein anderes Beispiel, ein offensichtliches, wenn man in London lebt, dafür, wie sich eben dieser Informationsraum mit dem gebauten Umfeld auch überlappt, ist das Netzwerk einer Videoüberwachung. Das möchte ich gleich dazu sagen, in London jetzt kein geschlossenes ist, sondern das wird eben von vielfältigen privaten und öffentlichen Händen und auch Individuen betrieben. Finde ich recht vielsagend, wenn man dann solche beschichtigenden Plakate in der U-Bahn sieht. Also bei mir löst es eher Alarm aus. Watching over you 24/7. Als Filmemacher / Netzkulturperson hat mich diese Materie jetzt als Rohmaterial für eine Arbeit interessiert. Ich wollte gerne an diese Bilder herankommen, aber das war eben sehr lange nicht möglich, außer ich hätte eine Stelle angenommen in einem Kontrollroom. Ich habe eben bis 2001 warten müssen, da kam eine europäische Direktive zum Thema Datenschutzgesetz heraus, die dann in Großbritannien in dem Jahr implementiert wurde. Und die besagte eben, dass man ein Recht darauf hat zu erfahren, welche Daten über einen systematisch aufbewahrt werden. Also das Datenschutzgesetz wollte eben dringend das Thema von computerisierten Datenbanken ansprechen, die es eben erlauben, persönliche Informationen sehr leicht weiterzugeben, die zum Beispiel medizinischer oder finanzieller Natur sein können und sich dann auf jemandens Leben auswirken, ohne dass die Person eigentlich weiß, warum. Aber die andere Instanz hat dann bereits ein Vorwissen gehabt über eine Krankheit oder eine Situation. Dieses Datenschutzgesetz trifft eben auch auf die Bilder der Videoüberwachung zu, weil die sind alle getimecoded und daher werden trifft diese Bezeichnung zu, dass sie systematisch aufbewahrt werden. Ich habe gleich mal das Datenschutzgesetz ausprobiert und Briefe abgefeuert, die haben ungefähr so ausgesehen. Angsterregend aussehendes Foto von mir mit dem Ersuchen nach den Bilddaten, die ich eben unter dem Datenschutzgesetz einfordere. Und nach etwa 40 Tagen hat man dann im besten Fall eine Kassette mit diesen Aufnahmen im Briefkasten. Bloß dass alle Leute ihre Gesichter verloren hatten. Und das war deswegen der Fall, weil auch gleichzeitig noch jede Menge andere Gesetze auf diese Daten zutreffen, unter anderem eben das Gesetz zum Schutz von Privatsphäre, das eben besagt, dass die Drittpersonen in dem Bild unidentifizierbar sein müssen, wenn diese Daten ausgehändigt werden. Also ich bin nicht in diesem Bild, ich komme erst eine Sekunde später in diese Lobby, und den anderen Herrschaften werden eben diese schwarzen Eierköpfe aufgesetzt, um sie dann angeblich identifizierbar zu gestalten. Habe eben dann aufgrund dieses Prinzips ein Manifest formuliert, das nannte ich Manifest für CCTV-Filmemacher, das ich überall in London geflypostet habe, denn in meinem Verständnis ist das nach wie vor der Kern oder das zentrale Werkzeug dieses Projektes. Also dieses Manifesto, das eben das Datenschutzgesetz analysiert, leichter lesbar, zugänglich macht für Leute, und zwar mit einem humorvoll gemeinten Aufruf, einen Film mittels des Datenschutzgesetzes zu machen. Also es ist Faceless ist für mich wirklich ein Projekt, das eben aus den unterschiedlichen gesetzlichen Schichten oder den Geschehnissen, die die Gesetze dann Auslösen oder die Berufung auf die Gesetze darstellt, also ein Legal Ready-Made. Mir geht es weniger um, also ich nenne es nie so gerne ein CCTV-Piece oder ein Film, oder es ist eigentlich ein Projekt, das in Materie des Gesetzes. Ja, also so entstand dann einiger Zeit der Film Faceless, ein Science-Fiction-Film. Ich habe eben die Bilder dann uminterpretiert in eine Geschichte, die spielt zu einer anderen Zeit, wo eben alle Menschen bereits die Gesichter verloren haben. Und auch eine Zeit, zu der bereits eine Kalenderreform eingeführt worden war. Das heißt, es gab keine Vergangenheit mehr, die ist abgeschafft worden. Und genauso wie Geschichte ist auch die Zukunft abgeschafft worden, weil Geschichte lastete zu schwer auf den Schultern der Leute und gleichzeitig hatten die Menschen zu große Zukunftsängste. Also diese, ich nenne sie Echtzeit im Film, die Echtzeit besteht quasi nur aus einer Gegenwart, die immer so gleichmäßig für sich hin tickt und mit dem Tick quasi schon die Handlungen voraussagt. Also es wäre schön, wenn das Ganze so einfach vor sich gegangen wäre, aber Faceless würde gleichzeitig eine Investigation, es hat irgendwie anhand dieser Fallstudien bloßgelegt, wie eben das Datenschutzgesetz, das dazu da ist, um uns quasi eine Balance zwischen denen, die Daten aus bestimmten Gründen sammeln und denen, die Datensubjekte sind, eigentlich bringen sollte, wie das Datenschutzgesetz eigentlich versagt. Und daher hat es eben auch 5 Jahre gedauert. Ich habe 5 Jahre lang Briefe geschrieben und in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten eben versucht, meine Daten wieder zurückzuverhandeln, aus diesem geschlossenen Kreislauf herauszubringen, um eine relevante Anzahl von Bildern zu bekommen. Also die Absagebriefe, die haben sehr variiert von, ich muss das jetzt mal selber lesen, teilweise waren eben die Data Controller einfach nicht informiert und Barbican Art Center zum Beispiel wollte mir für eine Aufnahme von mir in deren Garage 400 Pfund verrechnen. Und dann habe ich aber darauf eben hingewiesen, dass eine Maximal-Charge von 10 Pounds eben dazu trifft. Und dann habe ich eben diesen entschuldigenden Brief bekommen. Also Briefverkehr mit dem Barbican hat 9 Monate gedauert. Ist es lesbar? Also, dann hier trifft der Data Controller zu, dass er eigentlich die Personen kaum erkennen kann und er nimmt halt ich habe so einen Schafspelzmantel angehabt als Anhaltspunkt dafür, wer möglicherweise auf diesem Bild sein könnte. Das ist natürlich auch, also verletzt völlig alle Regelungen. An die sich ein Datensammler halten muss. Also der muss hundertprozentig sicher sein, dass er die richtigen Daten an die richtige Person schickt. Das war nett. Dann hatte ich ein Ansuchen an ein Freizeitzentrum geschickt, das schon viel in der Presse war, weil es mit so einer Verspätung und übersteigerten Budget, also Ausgaben, erst sehr, sehr spät eröffnet wurde. Und das Schwimmbad war voll mit Videoüberwachung. Wahnsinn, da kann ich irgendwie so eine Busby Berkeley Synchronized Swimming Szene machen. Und habe das aber mal ganz bescheiden einfach als Einzelperson ausprobiert. Worauf ich dann nach einiger Zeit diesen Brief erhielt, der gibt eben die Managerin zu, dass sie eben all diese Kassetten dann einem Techniker weitergeleitet, um diese Kopien zu ziehen, und der Techniker hat dann festgestellt, dass alle Kassetten leer waren. Und dann haben sie alle zusammen festgestellt, dass dieses ganze Videoüberwachungssystem überhaupt nie funktioniert hat und auch gar nicht funktional ist. Punkt, Punkt, Punkt. Und ein Monat später stand dann auch schon in der Zeitung, dass der ganze Center wieder schließen musste, weil auch die Saunatemperaturen und was weiß ich, also halt nichts funktioniert haben. Aber also generell technisches Versagen war einer der Hauptgründe. Das stellt mich natürlich vor das Dilemma, dass ich das nie überprüfen oder beweisen oder nachverfolgen kann. Wenn jemand sagt, die Kamera hat nicht funktioniert, dann habe ich eigentlich keine Möglichkeiten, da weiter vorzugehen. Das kann auch eine billige Ausrede sein, um nicht mit einem Ansuchen dealen zu müssen. Hier wieder jemand, der nicht informiert ist, der mir einfach sagt, man kann mir die Bilder nicht geben, weil sie nicht die Bewilligung der anderen Personen, die zufällig im Bild sind, bekommen können, diese Daten auszuhändigen. Aber was hier natürlich geschehen muss, ist, die anderen Personen auszuradieren. Dann hier Land- und Transport. Da wurde dann anscheinend zum Laufe des Briefverkehrs, der sich da auch über mehrere Wochen streckte, dann irgendwann die Kassette verloren. Das ist natürlich aber auch praktisch. Und ja, dann schließlich 2004, da gab es einen Fall, der hieß Durand versus Financial Service Authorities. Da wurde, wie das in dem amerikanischen Gesetz üblich ist, anhand des Präzedenzfalls ein Aspekt neu oder genauer definiert. Und zwar ging es darum, was ist persönliche Information. Also man hat ein Recht auf persönliche Information, aber was ist das genau? Und das wurde dann definiert, wenn die Information von biografischer Relevanz ist. Also mir kam das im ersten Blick nicht nicht klarer vor, aber es wird dann weiter ausgeführt, wenn man zum Beispiel seine sexuelle Gesinnung oder religiöse Gesinnung oder finanzielle Situation oder irgendeine Tatsache entblößt. Und das wurde dann aber weiter umgesetzt, übersetzt quasi in das Handbuch für Good Practice für die Data Controllers, als eine technische Interpretation. Also wenn eine Kamera, wenn die auf dich zoomt oder dich verfolgt oder du quasi im Geschehen des Mittelpunkts bist, im Mittelpunkt des Geschehens bist, dann qualifiziert sich dieses Datenset als biografisch. Aber wenn das eben nicht geschieht, dann nicht. Und von da an habe ich dann jede Menge also Schreiben bekommen, die ihm sagen, tut uns leid, dass also diese Daten sind nicht biografisch genug, weil ich vielleicht eine Person in einer Masse bin. Und okay, das geht wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, es gab dann noch eine Möglichkeit, sich meinem Ansuchen zu entziehen. Und zwar gibt es eine Regelung, die sagt, wenn der Aufwand unproportional hoch ist. Und in einem Fall hätte das sicher zugetroffen. Da habe ich nämlich jedes Einzelbild auf Papier ausgedruckt bekommen. Und um eben den Schutz der Privatsphäre zu leisten, hat jemand mit einer Schere jeden einzelnen Kopf penibel ausgeschnitten. Also ich habe so einen Backerl Ausdrucker bekommen mit mehrfach ausgeschnittenen Köpfen, irgendwie so mit der Nagelschere. Wenn die erwischt, dann zwischen den Papieren lagen ein paar Briefe, also interne Kommunikation, unter anderem auch ein Kündigungsschreiben, wo ich dann mir dachte, ja, vielleicht hat das mit dieser Arbeit zu tun. Diese Auseinandersetzung mit der Sicherheit, die uns über Videoüberwachung versprochen wird, die hat dann natürlich über die Jahre auch zu anderen Fragen geführt, und unter anderem habe ich mir die Rolle der Sicherheitsindustrie, also den ganzen wirtschaftlichen Faktor und das Lobbying von der Seite ein bisschen angeschaut. Und wir haben ein Projekt gemacht, da ging es darum, ein Orchester aus den Materialien der Sicherheitsindustrie zu konstruieren. Und auf der anderen Seite habe ich mir auch die Frage gestellt, was beobachten eigentlich die Kameras die ganze Zeit? Weil man fängt ja nur äußerst selten einen Terroristen. Also was machen die denn sonst den ganzen Tag lang? Und ja, also wenn man dann so ein bisschen durch die Presse braust, dann also sieht man die andere Gruppe an Menschen, von denen Großbritannien enorme Angst hat, sind nur die Jugendlichen und die Kinder. Also ja, jede Menge Anwendung von CCTV auch in der Schule oder um auch zu überprüfen, ob das Kind überhaupt in diese Schule gehen darf, wie es geht. Und wenn eine Spielwiese überschaut wird, bringt das solche ästhetischen Manifestationen hervor. Und es sind aber nicht immer alle Kameras so sichtbar. Die Bezirke haben jetzt auch beschlossen, in versteckte Kameras zu investieren, was mich dann auch eigentlich schon eher also von der Sicherheitsarchitektur her an ein Spitzelwesen erinnert. Und ja, und teilweise reagieren dann die Kids auch schon wieder so, dass sie das als Bühne verwenden. Also jede Menge Überregulierung des öffentlichen Raums, wo ständig postuliert wird, was man vor allem als junge Person nicht darf. Und hier in meinem lokalen Park in London ein Schild, wo auch angekündigt wird, dass eben hier Polizeien zivil spazieren geht, um nach dem Rechten zu sehen. Und seitdem schaue ich eigentlich jeden Herrn in Jogginghosen so verdächtig an, ob das jetzt vielleicht ein Polizist ist. Also, ja, das ist eher eine schon witzige Form. Und natürlich sind auch hier zu Hoodies erlaubt, weil es ist ja denkbar einfach, Videoüberwachung auszutricksen. Man braucht nur ein Baseballkappel, wie der Geschäftsführer selber oder in einen Hoodie aufsetzen. Ja, und also von der legislativen Seite her hat man sich dann auch was ganz Praktisches einfallen lassen. Anti-Social Behavior Act, der besagt, dass die Polizei 2 oder 3, die sich im öffentlichen Raum versammeln, verstreuen darf, also in unterschiedliche Richtungen schicken darf, wenn der Verdacht besteht, dass sie unangenehm auffallen könnten. Also das ist natürlich ein sehr vage formulierte Empowerment für die Polizei. Also ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Es gab dann eben auch Projekte meinerseits zu diesem ganzen Themenbereich von der Überregulierung des öffentlichen Raums, aber vielleicht noch, habe ich noch Zeit? Ja, okay. Vielleicht gleich weiter zur Sterilität des öffentlichen Raums. Also wie auch schon vorher in der Willi Dorner Präsentation ja angesprochen wurde, also die Straße, der Platz, ne, das sollte ja quasi das Umfeld sein, wo man auf Unerwartetes trifft, wo Kommunikation stattfindet und ja, also eigentlich so die Übungsarena für angewandte Demokratie, oder bin ich naiv? ja, in London sieht es halt so aus, dass wann immer ein öffentlicher Platz neu aufgemöbelt werden muss, dann wird eine Firma beauftragt, die gleich das ganze Areal kauft und dann besitzt. Also im Moment der größte Konzern heißt Argent, also ganz King's Cross gehört Argent. Und die haben dann so ein Rezept, wie halt das städtische Mobiliar ausschauen soll, damit niemand drauf schlafen kann. Und viel verstecktes CCTV, und hier sind gerade 2 Polizeieinheiten mit Maschinengewehr vorbeigegangen, und ist eigentlich gar kein gut gewähltes Bild, weil da findet gerade ein von einer Firma veranstaltete Werbeevent, das hat man ein Corporate Event statt, wo man Ping Pong spielen kann. Also das sieht ja fast belebt aus dort. Aber ansonsten unten in diesen Arkaden sind natürlich einfach Ketten, Supermärkte und Restaurants und irgendwo hinter mir ist eine unsägliche Kunst im öffentlichen Raum, Skulptur. Ups. Also jetzt so von öffentlicher Raum als Raum, wo Unerwartetes passiert oder gar ein Begriff, den ich irgendwie sehr propagiere als Learning Environment, eigentlich keine Spur mehr. Also das ist auch ein Beispiel von Canary Wharf. Diese roten Punkte, die zeigen, wo man hingehen darf, um eine Zigarette zu rauchen. Und es ist fast schon hinfällig zu sagen, dass natürlich in diesem Ort nie politische Demonstrationen stattfinden. Also die werden einfach nicht bewilligt, nicht erlaubt, gibt es nicht. Aber wir brauchen ja gar nicht so zum Extremen gehen. Also nicht nur keine politischen Demonstrationen, sondern es gibt auch keine Kinder und Jugendlichen mehr. Und ich hatte so eine interessante Erfahrung. Ich bin in ein Architekturmodellgeschäft gegangen, um mich auf einen Workshop vorzubereiten, und ich wollte so kleine Plastikfiguren kaufen, die Kinder darstellen. Und es gab zwar so zwei, drei Kinder, die waren so handbemalt und extrem teuer. Also hätte eine Figur 20 Pfund gekostet, und ich habe eher an so einen Plastiksackerl voll mit Kindern gedacht, ne, so für Pfund. Und das Geschäft, das war ungefähr so weit und voll mit unterschiedlichen Figuren, also auch Frauen in Sari, alles Mögliche. Aber dann frage ich eben den Herrn, der dort arbeitet, nach den Kindern. Und er so, naja, Kinder, kann sich nicht erinnern, er hilft mir suchen, und er schaut rum, und dann sagt er einfach, nein, also Kinder gibt es nicht, weil die Stadtentwickler, die werden nicht so oft gefragt, Kinder in ihren Modellen zu zeigen. Also es ist fast eine Horrorvorstellung zu zeigen, dass vielleicht ein Kind diesen Platz oder dieses Gebäude, das du designst, dann auch benutzen könnte, weil das bedeutet nur Trouble. Ja, also insofern habe ich mir gedacht, ich lade Kinder als Experten ein, Consultants, Experten dafür, wie man den öffentlichen Raum verwendet. Ich habe das auch hier bei der Jesuitenkirche beobachtet. Da wird eben fleißig auf diesen Stufen bei dem Vorplatz wird mit dem Skateboard gefahren, und das ist natürlich eine ideale temporäre Benutzung. Also das findet man ja immer wieder, dass, also vor allem sehr kleine Kinder, die werden jetzt nie sagen, oh, das sind ja nur Straßen oder wo kann ich spielen, sondern die nehmen einfach das Umfeld an und verwenden es eben temporär für ihre Zwecke, die Mauer um den Ball dagegen zu werfen oder was auch immer. Also ich habe unterschiedliche Workshops in England und in Österreich gehalten. Die Arbeit mit den Flüchtlingskindern in England ist noch nicht abgeschlossen, aber ich hatte auch die Vergleichsmöglichkeit an diesem still ongoing Project interessiert, einerseits mit Kindern in südsteirischen Dörfern in Österreich zu arbeiten, auf der anderen Seite mit Kindern, die am Stadtrand von Birmingham leben. Und wir haben eben die Orte nachmodelliert und dann die Modelle, die Kinder gebastelt haben von ihren Vorschlägen, wie man den öffentlichen Raum verwendet, haben wir dann eingesetzt in so eine 3D-Animation, die so ein bisschen auch so slick aussehen wollte, wie eben ein Architekturbüro das präsentieren würde. Das heißt, jetzt weg von der Intervention zu den proaktiven Vorschlägen. Also es wurden dann die Bürgermeister und die jeweiligen Ortschaften noch eingeladen, die Vorschläge anzuschauen und zu diskutieren. Die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahren, und es war eben das erste Mal, dass sie quasi aufgefordert wurden, sich überhaupt Gedanken zu machen oder dass ihnen diese Idee präsentiert wurde, dass man den öffentlichen Raum auch mitgestalten kann. also diese Nachmotivierten, und das wurde dann in Innenortschaften dann vorgeführt. Und, oh, ich habe ein ganz spannendes Video vergessen, gleich am Anfang. Okay, vielleicht zeige ich einfach noch die zwei. Dann. Also, ja, es ist stumm, weil das wurde im Zentrum dieser Ortschaften in den Nächten projiziert. Und die Beschreibung, die mischt eben die Beschreibungen, die Ideen der Kinder und mit den Aspirationen der Initiativen in diesen Gemeinden, die eben von so Sachen wie sanften Tourismus, nachhaltigen Wärme-Energiekonzepten und solchen Dingen sprechen. Also das Architekturbüro Lichtpause ist der Name von diesem. Vielleicht noch schnell ein paar Worte auch zu der Situation in Hongkong, wo ja, der öffentliche Raum auch, also in unserem Sinne des Wortes, immer knapper wird, wenn neue Towers entwickelt werden, dann gibt es zwar eine Verpflichtung, einen gewissen Raum für die Benutzung durch die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, aber oft befindet sich der am Dach und das weiß dann niemand. Also da ist eine Wiese, wo man links einen Gärtner sitzt, der das Unkraut herauszieht. Auf so einer Wiese dürfen sich dann natürlich am Sonntag nicht die philippinischen Hausarbeiterinnen treffen, die eben an ihrem einzigen freien Tag einen Ort suchen zum Zusammenkommen. Und in Hongkong hat sich das Erdgeschoss, man kann unter dem Headquarter vom neuen HSBC-Bankgebäude durchgehen. Und das ist halt eine sehr günstige Fläche. Am Sonntag arbeiten dort keine Banker. Und es ist auch regengeschützt und es hat sich eben so eingebürgert, dass die philippinischen Hausmädchen und Nannies und im Haus Angestellten sich dort treffen. Und von da habe ich eben die Idee entnommen, so eine Matte als ausfaltbaren, temporären öffentlichen Raum zu verwenden für einen Workshop. Also, und am 1. Juli findet jedes Jahr in Hongkong die Demonstration statt, wo eben alle Belange, die über die Leute aussprechen wollen. Also es ist nicht so, dass man eine Demonstration irgendwann registriert, sondern es finden alle Demonstrationen am 1. Juli statt und das ist highly coordinated. Also auch die Pro-China-Demonstration findet am 1. Juli statt. Und, aber auch, also da ein Beispiel, das ist zum Beispiel eine Gruppe, die zur Verkehrssituation im öffentlichen Verkehr demonstriert. Und das war dann unser Setting, um eben Vorschläge für den Gebrauch des öffentlichen Raums zu demonstrieren. Also hier haben wir eine Hongkong-Ansässige, die sieht das Poster immer Public Space, Thinking Space. Da haben wir dann die Flaschen reingefotoshoppt, also Public Space, Social Space. Das haben wir eben immer dort auf der Straße ausgebreitet und Leute sind eben alle sehr gespannt und neugierig darauf, was ihm jeder jeweils zu sagen hat. Das war also auch ein ideales Forum, um das zu thematisieren. Also es ist eine ganze Posterserie, das sind da zwei Beispiele. Ja, ich werde es dabei belassen und zum Abschluss noch ein Video zeigen, das ich eigentlich anfangs zeigen wollte, wo okay, ich zeige es einfach. Selbsterklärend. mit französischen Untertiteln.
I'm an artist.
Right, and how does an artist come with CCTV?
Yeah, because I work with moving image and film.
Right. You can see why we're stopping you, while we're talking to you. Colleagues try to explain the reason, obviously, as my colleagues explained, all these buildings around here are government buildings.
Yeah.
And obviously, by you taking a note of the CCTV cameras, which cover the security of the government buildings, obviously throws concern, because if they were to be knocked out
Theory, I understand that, but in practice...
Do you have something with your identification with you?
No.
You have nothing with your name and address on it?
No.
You don't have your student pass, you don't have your university ID?
Your passport, anything like that?
Do you have any papers at all?
No, I can look, but I don't think so.
Okay, I'll find it. Let me have a look in the back.
Are you allowed to have a look in the bag?
Yes, I'm allowed. Trust me, I'm allowed to stop you and I'm allowed to look in your bag.
And what's the name of this law?
Yeah, Prevention of Terrorism Act. Okay?
Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich bin noch nicht so ganz entschieden, ob ich es interessant oder erschreckend finde. Ich denke, es gibt viele Anknüpfungspunkte an, dann auch fürs spätere digitale Raumpanel, gerade mit dem ersten Teil zu CCTV, auch so rechtlichen Fragen und jetzt auch an die anderen beiden Vorträge, die wir im urbanen Raum-Panel schon gehört haben. Ich würde gerne die Fragerunde eröffnen. Gibt es Anmerkungen, Fragen? Kommentare.
Wenn es sozusagen unmöglich ist, diese Kameras zu fotografieren, wie ist es dann möglich, die Polizisten aber zu filmen, wie sie sie verhören?
Die Kameras werden sowieso die ganze Zeit fotografiert, das ist nämlich ein Touristenfoto drauf. Dieses Video entstand, als der NHK, das albanische Staatsfernsehen, eine Dokumentation über meine Arbeit gefilmt hat. Und ich hatte ein Wireless-Mikrofon in meinem Kleid, das ich selber auch völlig vergaß, als mich die Polizisten gecornert haben, weil ich wusste, dass eben in Whitehall also SOCPA gilt, also SOCPA-Zone, das heißt Serious Organized Criminal Police Act, und das gibt der Polizei noch zusätzlich alle möglichen Berechtigungen, unter anderem auch die, mich, also damals glaube ich waren es 40 Tage einfach hinter Gitter zu bringen, ohne konkrete Anschuldigung oder ohne Verurteilung. Das heißt, im Moment vergisst man alles, wo man ist und wer man ist. So wurde das gefilmt. Das Kamerateam war ziemlich weit zurück, weil die selber noch Kameras als Cutaways filmen wollten. Aber der Soundrekord hat dann gehört, dass da irgendwas los ist. Also das lief immer mit.
Das war jetzt auch nicht geplant, sozusagen.
Es war nicht geplant, nein. Ich meine, ich habe damit rechnen müssen, aber eigentlich will man es nicht glauben, wie rigide das gehandhabt wird. Und ich habe dann auch eine Woche später mal jemanden in der U-Bahn über die Schulter geschaut und Zeitung mitgelesen. Da stand dann, dass zwei südasiatische, also das sind dann wahrscheinlich Pakistani oder Bangladeschi Männer, eben in Whitehall verhaftet wurden, weil sie CCTV-Kameras fotografisch dokumentierten. Und die wurden dann auch wieder freigelassen. Also keine Ahnung, was die gemacht haben. Aber
verhaftet wurden sie nicht.
Die zwei Männer wurden verhaftet. Ja, ich wurde nicht verhaftet, weil in meinem Rucksack war dann nur ein fetter Ausdruck vom Code of Good Practice für Data Controllers. Ich weiß nicht, ich glaube, die Polizisten haben das auch so eingeschätzt. Und ich glaube, schlimmstenfalls hätte ihnen dann irgendwann gedämmert, dass das jetzt alles mitgefilmt wurde. Und, ja.
Hm. Ich wüsste gerne, also ich finde, also vielen Dank erstmal nochmal für den Vortrag. Ich frage mich so ein Stück weit manchmal, ob eigentlich wirklich die Kameras wirken oder ob nicht gerade im Sinne von einer gouvernementalen Perspektive eigentlich die Schilder und Hinweise auf die Kameras viel eher wirken. Was dann dazu führen würde, dass so eine Kamera, die man eigentlich nicht sieht, nur dann wirkt, wenn man weiß, dass sie trotzdem da ist. Und ob nicht, also ist es nicht eigentlich so, dass das Wissen über die Überwachung viel stärker wirkt, als die Überwachung selbst ist?
Ich glaube, dieser abschreckende Effekt war einer der Hauptwirkungen, auf die man vertraut hat, als in dieses Schema investiert wurde. Aber der Effekt ist mittlerweile, der hat sich schon selbst aufgehoben. Zweitens, das mit der Beschilderung, das ist zwar auch ein rechtlicher Bruch, das nicht zu tun, aber es wird nicht so genau gehandhabt. Es sind kaum welche beschildert. Und dann, ja, selbst die öffentliche Hand beginnt ja jetzt schon versteckte Kameras zu installieren, also so als Felsen getarnt, um Vandalismus im Park auf Flagrante zu ertappen. Aber was ich gerne an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass mich persönlich eigentlich Videoüberwachung als, also wie soll ich sagen, ich würde das an unterster Stelle meiner Liste von gefährlichen Datensammlerprakten stellen. Also es ist die offensichtlichste Art, wie über Bürger und Bürgerinnen im Alltag Daten gesammelt werden, aber ja, also eigentlich andere Initiativen, so wie eben Contact Point, wo eben jetzt zum Beispiel über alle Kinder von Geburt an, ja, von allen Seiten und Aspekten und Disziplinen her Daten in so eine Datenbank gefüttert werden. Und nur die prominenten Kinder sind ausgenommen, weil man ist sicher doch nicht so sicher, dass man die Sicherheit der Daten gewährleisten kann. Ne? Oder ja, also das im Internet oder mit anderen Kommunikationsmedien oder auch im Verkehr, Nummernerkennung, diese, ja, und dann all diese Datenbankabgleichungen. Also ich finde, diese Art, also Videoüberwachung und der Diskurs rundherum, der sollte eigentlich mehr auch so exemplarisch wahrgenommen werden dafür, dass wir uns in so einer Datenbankkultur oder Staat oder so befinden.
Ist nicht dem, dass das gerade in England so ausgeprägt ist. Und England gilt doch immer gerade als Wort der liberalen Demokratie. Das Land, wo man sich von dem man sich am wenigsten erwartet, ist, also in so eine Hysterie zu verfallen. Das wäre ja nicht mal während der Zeit der Ira-Attentate so.
Ja, also ich finde das selber immer verwunderlich, weil es ist generell eben eine sehr liberale und auch tolerante, also nicht Stadt, sondern Land, aber ich habe da jetzt keine klare Erklärung, warum das dort so ist. Ich habe nur Vermutungen, die kann ich gerne teilen, aber ich weiß nicht, wie interessant die sind. Aber eine Vermutung ist eben, dass es da wirtschaftliche Interessen gibt. Also eine der größten wirtschaftlichen Komponenten in Großbritannien ist Militärkomplex und diese Sicherheitstechnologien, die sind so Trickle-Down-Technology. Und also auch die Frage zum Beispiel, wenn man jede Menge PDFs und Evaluation Reports vom britischen Innenministerium herunterladen kann, darüber, wie uneffizient eigentlich Videoüberwachung ist, warum ist das dann so ein erfolgreicher Exportartikel? Also warum ist jetzt bereits Wien schon tapeziert mit diesen Kameras? Und es ist halt politisch auch einfach leicht einsetzbar als ein sichtbare Maßnahme, Sicherheit zu gewähren oder ja, jetzt, also das Sicherheitsgefühl einfach zu vermitteln. Und eben wie gesagt, meine Frage, warum setzen wir auf Technologie, wenn wir einen Fortschritt erzielen wollen? Und, ja, also würden wir diese Budgets, diese 97% des Präventivbudgets, das in den letzten 15 Jahren von der Homeoffice in CCTV gesteckt wurde, würde das in Human Resources, in Möglichkeiten zur sinnvollen Beschäftigung gesteckt werden, das wären enorme Beträge. Also da würde man sicher auch sichtbare Resultate in der Crime Reduction erzielen kann.
Okay, ja, noch eine Frage von Yves Moreau und dann die andere Frage nehmen wir mit in die Panel-Diskussion. Kommen
wir ganz aus dem Zeitplan. Frau Lamoureux möchte gerne wissen, welchen Stellenwert ihre eigene persönliche Gefährdung in ihren künstlerischen Aktionen hat. Und zweiter Teil dieser Frage wäre, ob Sie das auch als Resistenz sehen gegen Staatsmacht oder eine Art Militantismus.
Also die Projekte, die Projektwahl oder die Themenwahl für meine Projekte besteht immer aus einer persönlichen Betroffenheit über etwas. Ich, also, es ist ziemlich einfach, sich in London auf die falsche Seite des Gesetzes zu begeben. Insofern denke ich mir, also jetzt nicht nur als Künstler, sondern auch als politische Person, ist es meine Aufgabe, eben diese definierten Bereiche zu hinterfragen und die Grenzen zu überschreiten. Und ich habe da keine Bedenken, mich dabei zu gefährden, weil die ganze Gesellschaft wird gefährdet. Und vielleicht nur noch eine Anmerkung. Ich habe zum Beispiel als Maßnahme eine Limited Company gegründet und ich wickle manche Sachen über diese Legal Body, diese Firma ab. Also manchmal outsource ich quasi eine Gefahr und es wäre dann eben diese Firma haftbar und nicht ich. Die habe ich eben nur aus diesem Zweck mehr oder weniger gegründet.
Ja, vielen Dank. Die Frage bitte aufheben für die Panel-Diskussion. Wir haben einen Wechsel. Eine Frage an die Frage.